heute ist, Gott gibt dir ein neues Image, ein neues Selbstbildnis, ein neues Verständnis von dir selbst. Gott gibt es. Das kannst du selber nicht fabrizieren. Er macht uns zu seinem Bild. Halleluja. Lob und Dank. Darüber wollen wir sprechen. Darüber will ich Gedanken austauschen, was mir dabei groß geworden ist. Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Ganz herzlich lade ich dich herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein Erweckung, Entrückung und alles, was dazugehört zu diesem neuen Leben. Das, was ich am Mittwoch predigen wollte, Gott will dich entrücken, das werde ich hier nachholen. Aus ganz bestimmten Gründen, denn wir wissen nicht, wann wir unsere Himmelfahrt erleben. Wir stehen vor der Himmelfahrt, vor der Entrückung, von der Heimholung Jesu Christi, dass er uns heimholt. Also am Sonntag wird das Thema sein, Gott will dich entrücken. Am kommenden Mittwoch werde ich über die Prinzipien des Glaubens sprechen. Dann am kommenden Freitag, so Gott will und wir leben, du bist zum Herrschen bestimmt. Begreife deine Erlösung, wird am Samstag das Thema sein. Und eine ermutigende Predigt, gib dich nicht auf. Resigniere nicht, schau nicht zurück, schau nicht auf Menschen, lass die Menschen Schnuppe sein. Egal sein, sagst den Menschen, rutsch mir einen Puckel runter oder was auch immer sein mag. Schau nach vorne und geh nach vorne und leb nach vorne. Kümmere dich nicht um Menschen. Wenn ich mich um die Menschen kümmern dürfte ich heute gar nicht mehr leben. Aber ich kümmere mich nicht um Menschen. Ich kümmere mich um mich selbst. Da habe ich noch so viel zu tun mit mir selber, so dass ich mich gar nicht um andere kümmern kann und darf. So, Gott gibt dir ein neues Image. Und wie wir uns vorkommen, das hängt von dem ab, wie wir Gott verstehen. So, je mehr du Gott verstehst, desto mehr bist du bewusst, wer und was du bist. Du kannst ein Riese sein oder ein Zwerg. Ich habe neulich von Zwergen gepredigt. So, nicht nur von Riesen, die dir in den Weg stehen. Nein, ich möchte auch hinweisen, so viele Christen kommen sich als Zwerge vor. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Das ist eine Lüge des Teufels. Mit Gott bist du ein Riese. Halleluja, preis dem Herrn. Mit Gott bist du ein Held. Mit Gott triumphierst du. Mit Gott stürzt du auf Schlangen und Skorpione. Das macht dir gar nichts aus. Mit Gott bist du immun. Egal, was im Leben passiert. Ist Gott für uns, Römer 8? Wer und was kann gegen uns sein? Wer kann uns widerstehen? Wer kann uns hindern? Wer kann uns beleidigen? Wer kann uns kränken? Wer kann uns Not bereiten? Niemand. Weder Tod, noch Leben, noch Hölle, noch diesseits, jenseits, was weiß ich, noch irgendeine andere Kreatur, irgendwelche Gespenster, irgendwelche Geister, irgendwelche Mächte, irgendwelche Worte, irgendwelche Gedanken, kein Voodoo-Zauber, nichts kann gegen uns ankommen, denn der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Halleluja. Wir Menschen, wir haben Gott auf unserer Seite. Gott steht zu uns und wir müssen nur Gott zulassen, dass er uns auf Seite steht. Wir Menschen brauchen immer einen starken Partner, der zu uns steht, der uns ermutigt, der uns sagt, du bist gut, bei dir ist alles in Ordnung, der zu uns hält, der uns unterstützt, der uns versteht, der sich um uns kümmert, der uns lobt. Das brauchst du. Weißt du, dass jemand sagt, du bist okay, du bist okay. Und wir brauchen die Zusage Gottes. Wenn ein Mensch uns das sagt, das ist schon wertvoll und Gold wert und unbezahlbar. Aber wenn Gott uns sagt, du bist wertvoll in meinen Augen, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ermutigt mich, wenn Gott mir sagt, ich habe dich geliebt. So, Gott, er ist gut zu uns Menschen. Und deshalb hat er auch gesagt bei der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, es ist nicht okay. Deshalb, hier bekommst du einen Partner, eine Partnerin. Und deshalb brauchen wir auch die Gemeinde. Ohne der Gemeinde kommen wir aber gar nicht aus. Wir brauchen jemanden, der uns zwar auch ein bisschen korrigiert und kontrolliert und kritisiert, aber der uns auch ermutigt. Bruder, mach weiter. Gib nicht auf. Es gibt so wenig Menschen, die einen ermutigen. Die meisten entmutigen einen. Aber Gott sei Dank, es gibt Menschen, die wirklich voller Heiligen Geistes sind. Und Geistesmenschen ermutigen einen. Ohne Gott, lass mich ganz ehrlich sein, bist du ein Zwerg und ein Feigling. Ein Angsthase. Ein Weichling. Ein Versager. Ja? Du läufst und niemand jagt dich. Ich möchte nur ganz kurz, ich streife nur immer den Elia ein bisschen jeden Tag. Versuch mal so einen Streifzug aus dem Leben Elias. Elia ist entrückt worden und wir werden morgen über die Entrückung sprechen. Elia ist zurückgeblieben und die Prophetenschüler suchten und suchten, wo ist der Elia geblieben? Wo ist er hingefahren? Wo ist er verreist? Was macht er jetzt gerade? Nur Elisa weiß, was passiert ist. Und Elisa sagt, sucht nicht. Braucht nicht suchen, der ist entrückt. Der ist bei Gott. Der ist bei Gott, lasst ihn in Ruhe, den Mann. Ich habe hier den Mantel von Elia. Mantel ist ein Bild für die Berufung. So, ich habe den Mantel hier. Ja, der ist bei Gott, sucht nicht. Wenn ein Mensch bei Gott ist, musst du den Menschen nicht mehr suchen. Der ist bei Gott. Wenn einer gestorben ist, du musst nicht mehr nachweinen. Der ist bei Gott. Wir müssen über unsere Liebe nicht trauern, was ist mit ihnen passiert. In 2. Könige Kapitel 2, Vers 12, da lese ich, und Elia fuhr im Wetter, wahrscheinlich war es Aprilwetter, fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa sah aber es und schrie, mein Vater, mein Gott, und ihr Wagen Israels und mein Gespann, ich sehe, Vater, dich nicht mehr, Elia. Wo bist denn du? Wo bist du? Und dann fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf und den Mantel, der dem Elia entfallen war, und kehrte zurück, und er stand vor dem Jordan und er sagt, wo ist der Gott Elias? Also der Gott, der beim Elia war, der will auch dein Gott sein. Der Gott, der mit Moses war, will dein Gott sein. Der Gott, der mit Jesus war, will dein Gott sein. Der Gott, der mit den Aposteln war, der will unser Gott auch heute sein. Und er nahm den Mantel, der dem Elia entfallen war, und schlug ins Wasser des Jordans und sprach, wo ist nun der Gott Elias? Und was passierte da? Das Teil des Wassers sich zu zwei Seiten und Elisa ging durch. Und als die Propheten Jünger das sahen, die gegenüber bei Jordan waren, und die sprachen, der Geist Elias ist auf den Elisa, und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder und zur Erde und so weiter und sprachen zu ihm, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 junge Männer, 50 Prophetenschüler, starke Männer, lasst uns gehen und dem Herrn dienen, vielleicht ist der Geist Gottes mit uns, haben sie gesagt, und so weiter, und wir werden den Elia finden. Die werden nicht finden, selbst wenn der Geist Gottes auf ihn ist. Wenn Gott jemand zu sich genommen hat, der ist bei Gott. Halleluja, der ist bei Gott. Und Elisa sprach, bringt nichts. Lasst es. Aber er sagt, ja gut, wenn ihr wollt, dann sucht mal. Gute Nacht. Und sie nötigten ihn, bis er nachgab und sprach, lass sie hingehen. Und sie sandten hin 50 Mann und die suchten der Elia 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Das ist Entrückung. Wir werden morgen darüber mehr hören. Also manche tun Dinge und denken, das ist geistlich, aber es ist zwecklos. Auch manche geistliche Dinge, so religiös, ist zwecklos. Lass doch. Und weißt du, dieser Elisa, der war klug. Er sagte, mach, lass das. Ihr werdet ihn nicht finden, der ist bei Gott. Und Gott hat ihn weggenommen. Und was Gott geregelt hat, was Gott gemacht hat, das ist gemacht. Du kannst dich abstampfen, so viel du willst. Und wir sehen hier Elia und Elisa, das ist Übergangszeit. Elisa war der Diener Elias. Und manche wollen nicht wahrhaben, dass Gott weitergezogen ist. Dass Gott weitergemacht hat. Dass Gott nicht stehen geblieben ist. Sie suchen diese 50 Prophetenschüler. Es gibt mehr als 50 und 500 und 5000 fromme Charismatiker, Pfingstler oder Baptisten, Methodisten, die sagen, wir müssen weitermachen, so wie bisher. Nein, Gott ist fortgegangen, Gott ist weitergezogen. Gott kennt keinen Stillstand, auch in der Heilsgeschichte. Und das ist mein Thema. Gott will dir ein neues Image geben. Gott macht weiter. Weißt du, ein Zeitalter hört auf, ein neues Zeitalter beginnt. Zum Beispiel das Zeitalter der Gnade. Hat abgelöst das Zeitalter des Gesetzes. Gesetz ist vorbei. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt ist Gnade. Israel hat den Auftrag erfüllt. Jetzt ist das Zeitalter der Gemeinde. Und manche, die hängen an Israel. Wir müssen für Israel beten. Wir müssen für Israel kämpfen. Wir müssen uns für Israel einsetzen. Und so weiter. Und es schwärmen lauter. Ja, Jerusalem und Israel. Und dann pflanzen sie Bäumchen und was weiß ich. Alles zwecklos. Gott ist weitergezogen. Gott ist weitergegangen. Wir sind im Zeitalter der Gemeinde. Wer sich jetzt groß wie Israel einsetzt, der verpasst die Stunde Gottes, der hat verschlafen, der hat gar nicht gemerkt, dass Gott weitergezogen ist. Er hat gar nicht gemerkt, so wie damals diese 50 dumme Prophetenschüler, sie suchen den Elia, der muss noch da sein. Der muss irgendwo noch da sein. Irgendwo hat er sich versteckt, vielleicht am Bach Krit wieder oder bei der Witwe. Sie haben es nicht verstanden, die beiden Elemente zu verschmelzen, Gesetz und Gnade, Israel und Gemeinde. Weißt du, das eine hat abgelöst, das andere, die Sache Gottes geht weiter. Da stehe, der Mantel von Elia ist weiter gefallen auf diesen Elisa und die Sache Gottes geht weiter und jetzt heißt, entdecke du dein Image. Was will Gott von dir? Dieser Mantel ist auf Elisa gefallen, auf Elisa übergegangen. Der Mantel ist ein Bild von Berufung, habe ich vorhin gesagt. Und genauso, Israel war berufen, um den Messias zur Welt zu bringen. Und Israel hat diesen Auftrag erfüllt in Bethlehem. Und was auch so alles war, in Galiläa, Judäa, Samaria, Jesus hat dort gewirkt und so weiter. Das ist heute erfüllt. Und diesen Auftrag, den Israel damals hatte, hat heute die Gemeinde. Und manche fromme religiöse Evangelikale vor allem kommen hier, ja, ihr habt Israel bestohlen. Wir haben Israel nicht bestohlen. Gott ist weitergegangen. Nur, die haben das nicht gemerkt. Die sind noch blind dafür. Weißt du, diese Berufung, die Israel einmal hatte, hat jetzt die Gemeinde. Voll Gottes zu sein, heilig zu sein, Priester und Könige des Herrn zu sein und nicht einen König über sich haben, sondern einfach den Herrn als den König über sich haben. Das ist, was Gott uns weitergegeben hat. Wir sollen mit der Zeit gehen, mit der Zeit Gottes. Als Gott den Elia in den Himmel nahm, war das Werk des Elia erfüllt, obwohl nicht vollkommen, aber es war erfüllt. Er hat es vollbracht. Er hat den Elisa gesalbt, er hat den Jehu gesalbt, er hat den Hasael gesalbt. Die Sache geht weiter. Jetzt musste Elisa damit mitwirken. Da, wo der Elia weggegangen ist, da, wo Israel aufgehört hat mit Jesus, müssen wir jetzt als Gemeinde Jesu Christi weiterwirken. Die Arbeit tun. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir haben diesen Auftrag, Zeugen Gottes zu sein, Segensträger zu sein. Wir sollen jetzt den Segen, den Jesus in diese Welt gebracht hat, weiterbringen. Die Gemeinde Jesu setzt das Werk des Israels fort. Ob jemand das passt oder nicht, viele Menschen sind böse auf mich, weil ich nicht für Israel schwärme. Was glaubst du, wie viele Briefe ich jeden Tag kriege? Weißt du, möchtest du nicht eine Israel-Konferenz machen? Möchtest du das nicht? Ich pfeife auf Israel, weil das nicht mehr nötig ist. Ich brauche kein Israel mehr. Wir haben Jesus Christus, wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Auftrag, den Israel hatte, aufgefangen und wir gehen weiter. Und ich muss mich nicht zurückkehren und zurückschauen, was war einmal. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern ich lebe in der Zukunft. Und genau das ist es, was Gott mich gelehrt hat. Aber die meisten verstehen nicht und die denken, der Bruder Matthäus hat was gegen die Juden. Ich habe nichts gegen die Juden. Die haben ihr Werk getan. Ich habe auch nichts gegen die Chinesen oder gegen die Amerikaner oder gegen die Russen. Sie haben ihren Auftrag erfüllt als Völker, als Nation oder die Deutschen. Weißt du, sie haben ihr Werk getan. Auch der Adolf Hitler hat Gottes Werk getan. Der Nebukadnezar hat Gottes Werk getan. War ein Diener Gottes. Lies mal in der Bibel. So, Elia kommt nicht mehr zurück, kann suchen, so viel du willst. Das ist ein prophetisches Bild auf Israel und die Gemeinde. Er kommt nicht zurück. Elisa, jetzt bist du dran. Jetzt musst du weiterwirken. Du kannst dich nicht auf deine Vorfahren berufen. Mein Vater war ein großer Mann, ein Missionar, ein Evangelist, ein Pastor. Nein, vergiss es. Der hat sein Werk getan. Er diente dem Herrn zu seiner Zeit. In Israel diente dem Herrn zu seiner Zeit. Die Kirchenväter dienten dem Herrn zu ihrer Zeit. Und so du kannst die Geschichte durchgehen. Sie dienten mit dem, was sie konnten, was Gott ihnen aufgetragen hat. So die ganzen Erweckungsprediger, die ganzen Evangelisten, sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Und dann ist abgehakt und dann geht die Sache weiter. Und du greifst den Mantel auf, diese Berufung, die sie hatten, und machst an der Geschichte weiter. Die Gemeinde Jesu ist keine Organisation und kein Volk und kein Gesindel und keine Gruppe und keine Clique. Weißt du, voll Gottes, das sind Menschen, die Gott geheiligt hat, Gott gereinigt hat und zu seinem Dienst berufen hat. Und jeder mit der Gabe, wie der Geist Gottes gab, auszusprechen. Mit den Fähigkeiten. So. Es ist das Werk Gottes an und durch jeden einzelnen Menschen heutzutage. Und jetzt geht die Sache mit Elisa weiter. Elias Geschichte geht mit Elisa weiter. Und dieser wiederum beruft andere Menschen. Und dieser schult wieder andere Menschen. Und dann ist er auch weg. Und dann kommen andere Menschen und die dienen. Und so geht das Werk Gottes weiter von Generation zu Generation. Und das Erstaunliche ist, dieser Elisa, der betet etwas ganz Verrücktes, gib mir ein doppeltes Maß der Kraft Elias. Das doppelte Maß von den Wunden Elias, das doppelte Maß von den Zeichen und Wirkungen und Prophezeiungen und all diesen Dingen Gottes. Zeitlang habe ich gedacht, na gut, 39 Dinge hat sich erfüllt, aber das ist ein Punkt, wo es sich nicht erfüllt hat. Ein Punkt im Leben des Elias. Also 39 Wunder hat er vollbracht. Also das Doppelte, fast das Doppelte. Ein Wunder fehlt noch. Und da ist eine Kriegsgeschichte. Da wird ein junger Soldat getötet und die Leute sind so auf der Flucht, das muss ganz schnell gehen, schnell, schnell, schnell. Da haben sie keine Zeit zur Beerdigung und schmeißen den Leichnam im Grab von Elisa. Und was ist, als der Jüngling, dieser Soldat, die Gebeine des Elisa berührten, plötzlich sprang er auf und war lebendig. Praktisch Auferstehung. Und genau das ist es. Wir müssen nur die Gebeine Elisas berühren. Einfach nur sagen, Herr, gib mir das, was der da hatte. Und plötzlich stehen wir auf. Als ich in Schottland war, in Glasgow, und dann treffe ich ein paar Leute auf der Straße, die haben so ein Buch in der Hand und die lesen und singen oder beten, was weiß ich, was sie da getan haben. Ich habe gedacht, das ist eine Freiversammlung. Ich habe mich dazugestellt und zugehorcht, was sie da machen. Und dann lese ich, lieber Gott, gib uns den Geist von John Knox. Das war ein Erweckungsprediger von Schottland. Und gib uns den Geist von John Knox. Und die beten dort vor seinem Haus, da wo er gelebt hat, wo er gewirkt hat, gib uns den Geist von John Knox, diesem Erweckungsprediger. Denn wenn John Knox betete, da hat die Maria Stuart Angst gekriegt, die blutige, die böse Königin von England, die hat gezittert, wenn der betete. Und so weiter. Gut, dann bin ich in Bristol, wo Georg Müller gewirkt hat. Dann treffe ich wieder auf der Straße diese Leute vor dem Haus, wo Georg Müller gewirkt hat. Und auch da lesen sie, beten sie und sagen, gib uns den Geist von Georg Müller, der den Glauben hat, der geglaubt hat oder von Gott empfangen hat. Gib uns den Geist von Georg Müller. Und das hat mir eine Botschaft gegeben, als ich nach Hause kam. Das muss ich in der Bibel nachforschen. Stimmt das? Ist es wahr? Können wir diese Wunder erleben, was die Alten früher gehabt haben? Und dann hat Gott mir eine Botschaft gegeben, berühre die Gebeine der Heiligen, der Seligen, der Gott hingegebenen Menschen und du wirst die gleiche Kraft erleben. Und das war, berühre die Gebeine von John Knox, von Georg Müller oder von, was weiß ich, all diese heiligen Männer, die Gott gedient haben, Gott gewirkt haben und für Gott gewirkt haben und du wirst die gleiche Kraft bekommen. Aber du wirst nicht das Gleiche tun. Du wirst nicht dasselbe sein, was die gewesen ist. Du kannst einen Menschen nicht kopieren. Jeder Mensch ist vor Gott ein Original. Halleluja. Du musst deinen Weg tun. Du musst nur diese Energie bekommen, diese Kraft, diesen Geist, diesen Impuls, diese Inspiration, die sie hatten. So, gib mir den Geist von Elisa. Verstehst du? Oder von Elia. Gott sagt es hier. Weißt du, er sagt, die Sache geht weiter. Die Sache geht weiter. Sucht nicht den Elia, den werdet ihr nicht finden. Du wirst den Georg Müller nicht mehr finden. Du wirst nicht, was weiß ich, Martin Luther nicht mehr finden. Du wirst nicht mehr John Wesley finden. Du wirst all diese Leute nicht mehr finden. Die sind schon längst im Jenseits, irgendwo weit weg. Aber du kannst den Geist von diesen Leuten bekommen. Den Mantel, diese Berufung. Und Gott sagt, lass es. Lass die Schriftgelehrten suchen. Lass die ganzen Bibelexperten schürfen und graben und suchen. Und so weiter. Gott beruft die Leute. Amen. Gott beruft die Menschen. Und Gott gibt ihnen Image, ihr Image und prägt sie. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er ist es, der das Wollen schenkt und das Vollbringen gibt. Er ist der Ursprung all dieser Dinge. Vor Gott muss jeder selbst seinen eigenen Auftrag bekommen. Der Elisa hat seinen Auftrag von Gott bekommen. Jeder Mensch hat seine Eigenart. Schau Elia an und schau Elisa an, schau Israel an. Israel hat einen Auftrag gehabt. Es sollte hier auf dieser Erde für den Meister Jesus Christus die Städte vorbereiten, zur Welt bringen und dann war die Mission erfüllt. Und jeder Mensch erfüllt früher oder später irgendwo seine Mission. Jeder hat seine eigene Mission. Lass uns ganz ehrlich sein, jeder hat seine eigene Sendung von Gott. Paulus war ein auserwähltes Werkzeug für die Nationen, für die Völker. Petrus war ein Werkzeug für Israel. Und die sind nicht einander in die Quere gekommen, weil jeder auf seinem Gebiet arbeitete. So, jeder hat seinen eigenen Auftrag. Und als die Apostel auseinandergestreut wurden und zerstreut wurden in alle Welt, haben sie gewählt in verschiedene Richtungen. Der eine ging nach Ägypten, der andere ging nach Indien, der andere ging nach Venedig, die anderen gingen nach Spanien und was weiß ich. Jeder hat seinen eigenen Dienst gehabt. Und wir müssen nicht einander in die Quere kommen, wenn wir unsere Identität finden. Zu wem und zu was bin ich gesandt? Was hat Gott von meinem Leben gewollt? So, alle erfüllten ihren Zweck irgendwo. Und Gott hat für jeden eine Berufung. Das kann man sich nicht selber aussuchen. Man würde gerne sich eine Berufung aussuchen. Ich möchte das sein, wie der liebe Apostel Paulus. Aber hast du den Charakter wie der Apostel Paulus? hast du die Energie. Verstehst du? Was weiß ich, wie viel Mal, der hat mehrere Mal 39 Schläge bekommen, ausgepeitscht worden und ist nicht gestorben dabei. Bei 40 Schlägen stirbt man. Du musst sehen, wie sein Rücken ausgeschaut hat. Voller Narben. Der war nicht tätowiert. Voller Narben. Oder ist gesteinigt worden, wilden Tieren vorgeworfen worden. Manche sind schon jammern und heulen und laufen davon, wenn sie eine Spinne sehen. Aber stellen wir vor, Paulus hat hier Löwen in Rachen gelangt und den Löwen aufgehalten, dass er ihn nicht fressen kann. Du musst denken, Paulus war ein sehr starker Mann, voller Energie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, verstehst, was er alles überlebt hat. Dreimal Schiffbruch erlitten, drei auf dem Meer getrieben, mehrere Tage. Lies mal Apostelgeschichte 2. Korinther Kapitel 12, was er alles gemacht hat. Gott gibt jedem eine spezielle Berufung gemäß seiner Fähigkeiten, seine Energie, seine Veranlagung. Und jeder kriegt was anderes. Der Mantel ist auf Elisa gefallen. Gott hat dem Elisa berufen, an der Stelle von Elia zu sein. Das war seine Berufung. Und jeder hat einen Auftrag. Und wenn einer geht, Gott gibt einen Auftrag für den, jemand anders die Stelle auszufüllen. Du glaubst gar nicht, aber das ist so. Manchmal gehen die Leute in die Ewigkeit, sterben und dann plötzlich kommt jemand anders und füllt exakt und sogar noch besser die Stelle aus, als wir es hier tun konnten. Meine Frau hat mir einmal erzählt, dass Andreas Wecker sich bekehrte und Ralf Schumann sich bekehrten und so weiter. Wir kommen nach Hause nach einer Versammlung, wir gucken Fernsehen, wollten mal ein bisschen abgelenkt werden vom Gottesdienst. Wir gucken Fernsehen und was macht? Da leitet Ralf Schumann eine Jazz-Sendung, eine Musiksendung und er erzählt, ich liebe meine Frau über alles in der Welt, aber ich habe noch eine größere Liebe. So Ralf Schumann, Olympiasieger und so weiter, so wie Wecker. Den haben wir getauft, den haben wir getraut in der Gemeinde und so weiter. Wir haben gute Zeit gehabt und dann erzählte und dann sagte, ich liebe meine Frau über alles in der Welt und ich liebe und so weiter, ich liebe die Menschen, aber irgendjemand liebe ich noch mehr und das ist Jesus Christus vor einem Millionenpublikum. Das könnte ich nicht und kann vielleicht niemand anders, aber das hat er diese Gelegenheit genutzt und mehrmals, nicht nur in einer Sendung, sondern die Sendung, wenn er sie moderiert hatte, jedes Mal erzählt und hat sich offen und ehrlich zu Jesus Christus bekannt. Und zwar so unterschwellig, verstehst du? Nicht gerade, du brauchst Jesus. Ich liebe jemand mehr als meine Frau und ich liebe mehr jemand als irgendeinen Menschen. Das ist Jesus Christus. Ich bin ein Freund von Jesus. Ja, du siehst, und an deiner Stelle treten oft Leute, und das habe ich in meinem persönlichen Leben erlebt, an meiner Stelle treten Leute, die den Dienst, den ich getan habe, besser machen wie ich selbst. Ich wollte schon lange als Missionar irgendwann mal nach Nepal gehen. Also ich habe von Gott einen Wunsch gehabt. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte irgendwo mal in die Mission gehen, in ein Land, wo keine Missionare hinkommen. Und dann habe ich einen Platz gefunden, das ist Nepal. Dort kommen keine Missionare rein. Habe ich gebetet. Und was passiert? Wir haben eine Gebetsnacht bei uns in der Teestube in Stuttgart damals. Da bekehrt sich ein junger Mann, ein Praktikant, der beim Daimler-Benz war. Wolfgang hieß er, bekehrt sich. Wird morgens getauft um 5 Uhr im Ebnissee und bekommt dann anschließend noch irgendwo in der Nacht noch die Geistestaufe und dann sagt, wie geht's jetzt weiter? Ich muss nach Linz von Österreich, muss ich zurückgehen, wie geht's da weiter, was muss ich da tun? Er sagt, der liebe Gott wird dich weiterleiten, ein paar Bücher gegeben und dann kriege ich mal Post. Ich bin in Nepal jetzt als Missionar. Ich bin in Nepal und arbeite für den lieben Gott. Ich bin in Nepal, ich habe meine Frau geheiratet, meine Frau ist Mathematiklehrerin und sie gibt Gitarrenunterricht. Wir haben zu Hause in unserer Wohnung einen Hausbibelkreis. Finde ich toll. Ich selbst wäre nie nach Nepal gekommen, aber gerade jemand anders, Gott schickt jemand anders und Gott gebraucht jemand anders als Botschafter und Boten, die dann für uns arbeiten. Und bin lange Zeit im Kontakt mit ihm gewesen. Jetzt habe ich sie. Das habe ich auch inzwischen viele andere Freunde in Nepal unten. Und ich bete für die Menschen dort und habe durch Wolfgang dann hier auch viele andere Kontakte bekommen aus Nepal. Als ich dann in der Nähe in Indien war, ganz hoch oben, dann habe ich diese Kontakte, einreisen durfte ich nicht, aber ich konnte Kontakte knüpfen und die Leute dann anrufen und mit ihnen telefonieren. Gerade, weißt du, Gott baut so Brücken. Du denkst manchmal, ich muss alles erfüllen, du musst überhaupt nichts alles erfüllen. Du musst nur Gott dienen. Du musst nichts vollenden und vollbringen. Gott macht es. Halleluja. Hier in 1. Könige 19, Vers 16, wir sprechen über das Image. Gott gibt dir ein neues Image. Und in jenen Tagen sprach der Herr zu Elia: Salbe Elisa, den Sohn des Schaffus, und so weiter, und zum Propheten an deiner Stelle. Und dann salbte er noch nebenbei so im Vorbeigehen den Jehu und den Ahasael. In 1. Könige 19 lesen wir weiter, Vers 19 bis 21. Und Elia ging von dort und fand Elisa, der pflügte gerade mit 12 Jochochsen, also 12 Gespanne nebeneinander, vor sich hin und so weiter. Und er salbte ihn, und dieser Elisa einfach, ja, als er gesalbt wurde, hat sofort die Ochsen geschlachtet, geopfert. Und dann sagt er Elisa noch zu Elia ganz schnell, lass mich noch ganz schnell zu Mutter und Vater gehen, dass ich sie küsse und mich vor ihnen verabschiede. Dann sagt er, okay, aber du hast den Mantel, du hast die Berufung, geh. Und er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir angetan habe, was dir passiert ist. Weißt du, manchmal werden Menschen gesegnet und wir wissen gar nicht, wozu und warum. Und da fragen wir manchmal, wozu muss das sein? Wozu wird ein Mensch gesegnet? Ich werde nie vergessen, als ich so vielleicht 10 Jahre alt war, dann besuche ich meinen Opa. Mein Opa war, mein Urgroßvater, der war ein Wanderprediger, so Stundist in Ostpreußen oben. Und ich besuche ihn. Ich war sein ältester Urenkel. Besuche ihn. Dann sagt er plötzlich so was Komisches: Mach die Tür zu. Ich denke, warum? Was hat der Opa mit mir vor jetzt? Will mich umbringen oder was hat er vor? Mach die Tür zu. Ich mach die Tür zu. Dann komme ich zum Opa. Dann beuge ich mich und sage: Opa, was ist? Was fehlt? Was kann ich tun? Dann legt er mir die Hände auf und schüttelt mich durch und murmelt vor sich hin. Denke ich: Jemine, was macht der Opa? Weißt du, das habe ich gar nicht gekannt. Wir waren ja nicht religiös. Wir waren im Atheismus in der Sowjetunion. So, dann murmelte er welche Worte vor sich hin und so weiter. Erst viele Jahre später, nachdem ich selber Christ geworden bin, habe ich verstanden, was da passiert ist. Der hat mich gesegnet. Der hat mich gesegnet. Und der Segen der Väter, der Urväter, der Vorfahren wirkt sich auf die Kinder aus. Auf die Nachfolger. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. So, denke, was passiert ist, Elisa, mit dir. Und Elisa wandte sich von ihm und ging weg und nahm die Jochrinder und so weiter und opferte es mit dem Joch der Rinder, kochte er Fleisch und gab es den Leuten zu essen, machte ein großes Fest da, wo in dem Dorf, wo er herkam. Und er machte sich auf und folgte Elia und nach und diente ihm. Du siehst also, Elisa folgte dem Elia nach und diente ihm. Bevor du diese Berufung, dieses göttliche Image bekommst, musst du anfangen zuerst mal zu dienen, zu arbeiten. Wer nicht Füße waschen kann, der kann auch nicht Kopf waschen. Aber erst wenn du Füße waschen gelernt hast, so wie in Johannes 13 steht, von der Fußwaschung, erst dann kannst du dienen. Und weil er dem Elia diente und so weiter, hat Gott ihn noch mehr und mehr und mehr gebraucht, bis Gott ihn dann persönlich berief. Weißt du, Gott offenbart sich immer persönlich den Menschen, nicht auf einmal, so Stück für Stück. Dein Image wird Stück für Stück aufgebaut, jeden Tag mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Jeden Tag wirst du mehr von Gott bestätigt. Jeden Mal wirst du mehr von Gott geführt. Gott bestätigt dich erst, wenn du dienst. Während der Arbeit. Verstehst du? Und Gott ruft die Menschen von der Arbeit weg. Ja. Sie fischten. Und dann sagt der Herr: Ich will euch zu Menschenfischer machen. So, Gott bestätigt einen, wenn du soweit bist. Wenn du den Segen weiter umsetzen kannst. Viele können nicht warten, bis die Stunde Gottes kommt. Schneller, schneller, schneller. Heiland, weißt du, die Welt geht vor die Hunde. Wir brauchen Erweckung, wir brauchen Feuer vom Himmel, wir brauchen das und wir brauchen das. Vergiss es. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Weißt du, bei Gott muss sich eins ins andere fügen. Bei Gott gilt nicht Chronos, die Zeit und so weiter, diese fortlaufende Zeit. Bei Gott ist Kairos, just in time. Warte ab, bis Gottes Stunde kommt. Und dann bekommst du etwas Besseres, was Schöneres. Und dann erreichst du mehr in der kurzen Zeit, das Optimale. Weißt du, mit einer stumpfen Axt, da kannst du klopfen, so viel du willst. Da brichst du noch den Stiel ab. Aber mit einer scharfen Axt, da schlägst du einmal zu und dann fällt der Baum oder die Sache. Warte ab. Und du wirst in kürzer Zeit ohne großen Energieaufwand was ausrichten. Und du wirst weniger Leerlauf haben. Was nützt es, wenn du so viel Leerlauf hast und nichts erreichst? Und so viele Christen haben so viel Leerlauf in ihrem Leben. Wenn wir dann zurückschauen, das war nichts. Was ist das für alles nur Mühe und Plage? Wie heißt es einmal in der Bibel mit 70 und 80? Das war nur Mühe und Plage. Aber du kannst effektiver sein, wenn du auf die Stunde Gottes achtest. In kurzer Zeit kannst du viel mehr erreichen. Deshalb warte auf die Stunde Gottes. Gott selbst will dir ein neues Image geben, eine neue Identität. Gott selbst. Und dann stehst du da. Weißt du, wenn du in der Zeit Gottes was tust, da platzt die Bombe. Schau, Martin Luther wäre nie Martin Luther geworden, wenn nicht da die Probleme mit dem Papst und dem Ablass und dem ganzen religiösen Zirkus damals gewesen wäre. Und in dem ganzen Skandal, da geht und da klopft ein paar Thesen an der Kirchentür an. Und was passiert? Eine Revolution. Andere können reformieren und können reden und predigen, reicht nicht. Es muss genau der richtige Moment kommen. Beim Holzhacken habe ich gemerkt, etwas gelernt, was ich gar nicht wusste, dass es sowas ist. Weißt du, da habe ich versucht, die Pfosten zu klopfen und zu hacken und klein zu kriegen, bis mein Vater kam: Junge, du plagst dich nur, du quälst dich nur, du musst mit der Faserung hacken. Und wenn du mit der Faserung hackst, weißt du, dann muss nur ganz wenig, da muss nicht so viel Energie haben und drauf haben, sondern mit der Faserung, das platzt auseinander. Und genau das ist es. Jesus in Nazareth, er ging mitten durch sie hindurch. Psst, plötzlich wurde es gespalten, die Sache. Jesus fordert einen totalen Einsatz. Die Berufenen sollen alles geben, was sie haben und so weiter. Wirke, solange es Tag ist, nütze die Zeit und warte auf die Stunde Gottes, diesen Moment. Und du erreichst in der Stunde Gottes mehr als in dem Rest deines ganzen Lebens. Arthur Blessel, als er mal bei uns war, dieser Mann, der das Kreuz durch die Kontinente getragen hat, schon älterer Mann jetzt inzwischen, aber Gott segne ihn. Der war bei mir in Stuttgart und dann kam er zu mir: Weißt du, ich als deutscher Pastor, ich denke, ich muss alles perfekt machen, mit Gnade für Mitarbeiter, wie evangelisieren, wie auf der Straße, wie erreichen wir die Leute und. Dann hat er gesagt: Bruder Matudis, der liebe Gott, diesen Satz werde ich nie vergessen, der ist jetzt ganz tief in mir drin, der liebe Gott macht in 5 Sekunden viel mehr, als was wir in 50 Jahre knochenharte Arbeit machen können. Verstehst du? Das habe ich mir gemerkt. Und das weiß ich bis heute noch. Und das ist schon 50 Jahre her. Gott macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Wir müssen uns nicht anstrengen. Weißt du, in der Bibel heißt es, der Priester Gottes, der muss nicht schwitzen. Wenn der schwitzt, der ist nicht okay. Der ist ein fauler Priester. Da strengt er sich an, dann arbeitet er fleischlich. Ein Priester Gottes im Alten Testament darf er nicht schwitzen. Weißt du, die Arbeit für den Herrn muss uns nicht eine Last werden, sondern eine Lust, ein Spaß, ein Vergnügen, das so mit Leichtigkeit. Jesus sagt: Komm und folge mir nach, und dann passiert alles von selber. Du musst nicht sorgen. Aus diesen Texten, was ich jetzt gelesen habe, es kommt ganz klar hervor: Gott beruft die Menschen. Gott hat den Elisa berufen. So wie Gott einen Elia berufen hat. Und der Elia, der hat eine ganz tolle andere Berufung gehabt. Geh und versteck dich. Geh und versteck dich. Der war, 4 Jahre in der Verborgenheit. Und so manche Leute haben Probleme mit der Verborgenheit, mit der Stille, sich verstecken am Bach. Da Enten füttern und dann auf die Rahmen warten. Oder bei der Witwe. Weißt du, und Witwen gehen manchmal den Leuten auf Nerven. Und vor allem, wenn so ein Prophet da kommt, verstehst du, wie ist das, warum ist das und wieso ist das und so weiter. Die Fragen, die sind schlimmer wie kleine Kinder. Die fragen einem die Löcher im Bauch. Und da muss ich jetzt aushalten, bei dieser Witwe, in Sarepta. Gott beruft, nicht der Mensch beruft einen, Gott beruft die Menschen. Und unsere Aufgabe ist es, Wege zu gehen, die Gott uns führt, dem Ruf des Herrn zu folgen und unsere Berufung festzumachen, in diese Aufgabe hineinzuwachsen, die Gott uns hineinstellt. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Glaub mir, jeder von uns hat eine andere Aufgabe. Ich habe eine andere Aufgabe wie du und du hast eine andere Aufgabe wie ich. Gott gibt dir immer wieder ein neues Image, das du annehmen musst, eine neue Identität, verbirg dich. Verstehst du? So wie manche aus früher aus Westdeutschland in der DDR untergetaucht sind, die bekamen eine neue Identität, neuen Namen, da mussten sie üben. Ich bin das und das und bin geboren dann und dann, meine Eltern waren die und die. Verstehst du? Ja, neue Identität. Und die musst du dir aneignen. Da darfst du keinen Fehler machen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und wie oft verplapperst du dich? Sei ganz ehrlich, wie oft verplapperst du dich als Kind Gottes? Du bist im Fleisch und bist nicht mehr im Geist. Wir sollen im Geist sein und wir sollen unsere Identität im Geist ganz neu entdecken. Ich bin ein Königskind, ich bin begnadigt, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott gewollt, ich bin bei meinem Namen von ihm gerufen und so weiter. Und du hast einen neuen Namen und der neue Name macht aus dir einen Heiligen, etwas ganz Besonderes. Und das musst du sagen. Und nicht, oh, wäre ich bloß nicht geboren, verstehst du? Und schon verplapperst du dich. Wisse, wer du bist. Gott gibt dir ein neues Image, das musst du annehmen und dir aneignen, musst immer wieder selbst dir einprägen, einüben und einfach sich so lange üben und dressieren, bis du sogar im Schlaf weißt, wenn jemand die Tür aufmacht und reinkommt, wer und was du bist. Ich bin ein Geliebter Gottes. Von Gott getragen, von Gott geführt. Um das alles zu bekommen und so abgerichtet zu werden, brauchst du sehr viel Gebet. Weißt du, das muss alles im Gebet durchkauen. Immer wieder durchkauen. Wir Gläubige sind Wiederkäuer. Das sind diese Tiere, die Gott geopfert werden dürfen. Und so weiter. Wir müssen ständig meditieren, ständig nachdenken. Wie heißt es in Josua Kapitel 1? Die ersten paar Verse. Denk über das Wort Gottes nach. Wie soll es weitergehen? Du bist nicht Moses. Der Mantel ist zwar auf dich gefallen, Josua. Jetzt bist du der neue Führer. Und der hat Angst, der weiß, ich kann das alles, was der Moses konnte, das kann ich nie und nimmer. Bin ich studiert, aber nicht diese Ausbildung, die Moses hatte, alle Weisheit Ägyptens unterwiesen, in der Wüste, gewaltige Erfahrungen. Moses hatte alles, was er brauchte als Feldherr. Aber das hat der arme Josua nicht. Und dann sagt der Herr zu ihm, oder der Herr lehrt ihn, denk über mein Wort Tag und Nacht durch und beweg meine Worte, wenn du aufstehst, wenn du fortgehst, wenn du wieder heimkommst, beweg meine Worte. Und dann heißt es, wenn du meine Worte bewegst, Tag und Nacht, niemand wird dir widerstehen können, dein Leben lang. Warum du so viel Widerstand hast und nicht fertig wirst, ist, weil du viel zu wenig mit dem Wort Gottes umgehst. Das ist der Fakt. Viel zu wenig. Denk darüber nach, über das Wort Gottes. Mein Wort ist deines Fußes Leuchte. Wenn meine Mutter war so, meine selige Mutter, die ist beim Herrn Jesus jetzt inzwischen, die hat einen Spruch über die Tür geschrieben, ganz groß, was den ganzen Türrahmen ausgefüllt hat. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Verstehst du? Behalte das Wort Gottes. Lass das Wort Gottes, das ist dein Leben bestimmt. Und eigne diese Worte an, verwirkliche diese Worte, wenn du hingehst, irgendwo, wenn du in Schwierigkeiten bist. Lass dein Leben nicht zur Routine werden. Eine große Gefahr für uns Christen ist, dass das alles zur Routine wird. Aus Gewohnheit. Ja, das machen wir so. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, uns schon leihen wir runter. Oder Psalm 23. Nein, mit dem Herzen. Eigentlich, wenn du die Bibel liest und die Rabbiner lehren, wenn die Leute ihre Bibel lesen, die sollen die Bibel mit dem Finger, die lesen von hinten. Verstehst du, schon eine große Wahrheit für sich selbst. Die Bibel von hinten lesen, nicht nur von vorne. Die lesen von hinten und dann sollen sie singend lesen. Weißt du, und wenn du singend deinen Text liest, das verinnerlicht so ganz anders. Singend, mit Melodie, mit Höhen und Tiefen. Der Herr ist mein Hirte. Und so weiter. Mir wird nichts mangeln. Verstehst du? Fang an zu singen. Fang an so zu deine Bibel zu lesen. Zu Hause darfst du alles machen. Kannst auch Stimmbruch haben. Gott versteht dich, dein Lobgesang. Verstehst du? Jesus sprach den Lobgesang. Er hat nicht gesungen. Wahrscheinlich konnte Jesus nicht singen. Viele Menschen können nicht singen. Aber das ist nicht wichtig. Du musst nicht Musik studiert haben. Aber er sprach den Lobgesang. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Fang an, Gott zu loben. So, die Bibel, das Wort Gottes, sollte verinnerlicht werden. Und das ist, was dir eine ganz neue Identität gibt. Lies die Bibel und du wirst so biblisch werden. Da wirst du biblische Zustände und Umstände bekommen. In Römer Kapitel 6, Vers 11 heißt es, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Es ist so wichtig, nicht nur die Bibel lesen und die Bibel, über die Bibel nachdenken, sondern nein, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und haltet euch dafür, dass ihr Heilige seid. Und haltet euch dafür, dass ihr Sieger seid. Und haltet euch dafür, dass ihr gesund seid. Und haltet euch dafür, dass ihr reich seid. Und haltet euch dafür, dass ihr stark seid. Du sagst ja, ihr seid ja alle verrückt. Ich weiß das, was die Leute sagen. Weißt du, du musst im Geist sein. Und wir müssen in der vierten Dimension, das ist beim lieben Gott oben im Himmel, dort müssen wir hinstehen und sagen, wie heißt es in der Bibel, der Schwache spreche, ich bin stark. Ich bin stark. Der Schwache. Nicht der Starke, der Schwache. Und der Arme soll sprechen, ich bin reich. Weißt du, du musst sprechen, mich gibt's nicht mehr als Sünder, als Verbrecher und so weiter. Ich bin frei, ich bin erlöst. Ich bin geheilt, getragen von Gott. Ich bin eingeschrieben im Buch des Lebens. Du bist eingepfropft im Baum des Lebens. Jetzt verstehst du, jetzt musst du nur aufwachsen. Ich habe einen Garten mal bei Stuttgart gehabt. Und mein Schwiegervater, wir haben eine Weile Spaß gehabt am Garten und der hat mir geholfen und wir wollten Bäume pfropfen. Und wir haben einen alten Wildling, Apfelbaum genommen und wir haben vier verschiedene Apfelsorten in diesem Baum, in jedem Jahr zwei gepflanzt. So, wir hatten von einem Baum Frühäpfel, Spätäpfel, Sommeräpfel, Augustäpfel. Ja, verstehst du, unser Spaß gehabt. Das, was in dir hineingepfropft wird, das bringst du auch. Und das, wo die zwei genommen worden ist, du bist gestorben der Sünde. Und halt euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Durch Christus hast du eine neue Identität. Du bist nicht mehr ein Wildling. Du bist eine neue Schöpfung. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Durch den Heiligen Geist hast du einen neuen Beruf. Ja. Du wirst durch den Heiligen Geist einen neuen Beruf bekommen. Da bist du nicht mehr Fischer, sondern da bist du Menschenfischer. Du bekommst neue Gaben, neue Fähigkeiten. Du bist Arbeiter in der Ernte des lebendigen Gottes. Du arbeitest am Bau des Reiches Gottes. Plötzlich bist du ein Handwerker des Herrn, ein auserwähltes Werkzeug. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Und du musst nicht neidisch sein auf deinen Nachbar oder Nachbarin. Wisst ihr, der Teufel versucht uns neidisch zu machen. Ja, die hat mehr Gaben, der hat mehr Gaben, der ist mehr talentiert. Je mehr einer talentiert ist, desto mehr Verantwortung hat er. Verstehst du? Das spielt keine Rolle. Sei froh, dass du nur ein Talent hast, dass du wenig Verantwortung. In Lukas 10, Vers 2 heißt es, sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Die Ernte, die wir einbringen, ist nicht meine und unsere Ernte, das ist die Ernte Jesu Christi. Und wir müssen bitten, Herr, sende Arbeiter. Und es fehlen uns Arbeiter im Reich Gottes. Berlin, Deutschland braucht Arbeiter, glaub mir das. Pastoren, Prediger, nicht nur die Bibelschule besuchen, nein, die wirklich dem Herrn dienen, mit Leib und Seele und Geist. Wir brauchen viele Kerzen, die leuchten und ihr Licht strahlen lassen. Wir brauchen viele Salzkörner. So, guck mal, die Erde verfault, verschimmelt, verkommt. Doch viele liebe, ehrliche, aufrichtige Christen lassen sich leider durch dumme Christen entmutigen. Das ist so schlimm und so schade. Durch ihr dummes Gefasel. Du kannst nicht. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, kannst du alles denken. Dieser kleine David, der kann ein König werden. Der kann den Riesen Goliath erledigen. Aber der kann nicht. Du kannst nicht hingehen. Du hast nicht die Ausrüstung wie dieser Goliath da vorne. Aber wenn du den Herrn richtig kennst, Bruder, Schwester, wenn du den Herrn richtig kennst, kannst du das Unmögliche, glaub mir das. Du kommst zu mir mit Speer und Spieß und was weiß ich mit was noch, aber ich komme zu dir im Namen des allmächtigen Gottes. Und du siehst, du musst nur Gott richtig kennen. David kannte seinen Gott. David kannte seinen Gott. Er hat Gottes Erfahrung gehabt. In der Wüste bei seinen Schafen ist er das geworden, was er später gewesen ist. Als der Löwe kam, habe ich den Löwen den Rachen zerrissen und mein Schäfchen befreit. Als der Bär kam, du, Bären sind keine schwachen Tiere. Bärenkräfte. Verstehst du? Nicht Gummibärchen. Gummibären. Das ist, viele denken nur, das wäre nur ganz einfach Bärchen. Nein, als der Bär kam, ich zerriss den Löwen und habe mein Schäfchen entrissen und dann werde ich mit diesem Goliath da fertig. Du siehst, du musst Gottes Erfahrungen haben. Das ist, was dir dein Image ausmacht. Das ist es. Und dann wird natürlich der König Saul neidisch, obwohl er eines Hauptes länger war, wie alle anderen Israeliten. Verstehst, wird neidisch, als der da diese Hitparade hört auf der Straße. Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Das gibt's doch nicht. Du siehst, wie Leute neidisch werden. Alle Leute können 10.000 schlagen, wenn sie sich Gott hingeben. So, versuch, lass dich nicht durch dumme Christen dich entmutigen und so weiter. Weißt du, der hat es auch probiert, hat es auch nicht geschafft. Du, das sollte vollkommen egal sein, ob das geschafft hat oder nicht geschafft hat. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Hör auf das Gefasel des Pöbelvolks zu hören. Halte an deiner Berufung, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und jeder Gläubige, der den Heiligen Geist hat, von Jesus berührt wurde, Jesus im Herzen hat, ist ein auserwähltes Werkzeug. Und lass dir an der Gnade Gottes genügen und lass dir die Gnade Gottes nicht stehlen. Lass dir den Geist Gottes auch nicht dämpfen, drosseln oder schwächen. Wachs in deiner Berufung. Das geht nicht schnell. Das geht nicht so schnell, dieses Wachsen in seiner Berufung. Saul von Tarsus ist auch nicht von heute auf morgen ein Heidenapostel gewesen. Erst nach 14 Tagen, also 14, nicht 14 Tagen, 14 Jahren. Nach 14 Jahren, da kommt der Barnabas und irgendwo in Tarsus geht er da die ganzen Gehöfte durch. Da muss doch irgendwo ein ehemaliger Rabbiner sein bei euch in der Synagoge. Vielleicht redet er da und findet diesen Saul von Tarsus und sagt, du Bruder, möchtest du nicht zu uns nach Antiochien kommen? Wir haben eine neue Gemeinde gegründet. Wir sind eine Missionsgemeinde. Wir sind verschiedene Leute. Wir sind sehr tolerant. Da ist ein farbiger Bruder dabei auch, verstehst du? Und da ist jemand, der beim Herodes zusammen, mit dem Herodes zusammen studiert hat und aufgewachsen ist. Und sagt, möchtest du uns nicht helfen? Und er lässt sich hineinführen in die Gnade Gottes, in den Dienst. Es geht nicht von heute auf morgen. Zuerst muss er sich zu Hause bewähren, beim Papa und Mama, in Tarsus. Und dann wird er geholt. Ich war in der Wüste Arabiens. Und dort habe ich vom Herrn empfangen. Verstehst du, aber der hat nicht gleich sofort ein Buch geschrieben. Und gleich irgendwie groß ein Video zusammengestellt. Nein, Stück für Stück vom Herrn habe ich es empfangen. Und dann plötzlich wurde er der Apostel. Und dann das erste Mal wurde er ausgeschickt, hat er so viel Widerstand gehabt. Und ich sage euch, ihr Lieben, wenn Gott einen gebraucht und Gott einen sendet, du hast nur Widerstände. Nicht nur, dass alle mit offenen Armen dich empfangen und sagen, herzlich willkommen. Da kriegst du von Gott einen Ruf, eine Berufung. Und ich sage dir eines, besser, du schläfst nicht richtig, schläfst mit offenen Augen, wenn du eine Vision bekommst. Dass du weißt, was du siehst und so weiter. Und dann, in Kleinasien, da war überall Widerstand, überall Schwierigkeiten, überall. Und eigentlich wir haben schon überall gepredigt. Wir haben in Ephesus gepredigt, in Smyrna gepredigt, dort gepredigt und in Laodicea. Wir haben überall gepredigt, überall Gemeinden gegründet. Herr, Kleinasien ist schon erfüllt mit dem Evangelium. Wie geht es jetzt weiter? Dann beten sie. Und dann sieht er einen mazedonischen Mann, der winkt nur. Komm rüber und hilf uns. Und weißt du, was da passiert? Als er dort ankommt, da heißt es, und wir schifften uns ganz schnell ein, gingen schnell zum Hafen und fuhren, um die Vision zu erfüllen, fuhren sofort runter nach Mazedonien. Aber da war kein einziger mazedonischer Mann, lauter Frauen. Da gehen sie zur Synagoge, da gibt's keine Synagoge, die Frauen sind am Wasser, da finden sie eine Lydia. Der Lukas verliebt sich in dieses Mädel und so weiter. Lies mal diese Geschichte nur nebenbei. So, und lauter Frauen. Der einzige Mann, der dort war, war der Kerkermeister, der Gefängniswärter. Verstehst du? Wenn er das gesehen hätte in der Vision, wäre er gar nicht so schnell gerast. Aber erst nachher. Und dann bekehrt sich dieser Kerkermeister. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Du siehst, wie Gott einen aufbaut, wie Gott einen beruft, wie Gott einen befähigt. Es ist so wichtig, den Weg Gottes zu finden in seinem Leben. Etwas, was ich noch ganz besonders betonen möchte, wie finde ich den Weg Gottes in meinem Leben? Es ist die Zubereitung des Herrn. Gott muss an uns zuerst arbeiten. Wir müssen die Lammesnatur bekommen. Jesus-Natur bekommen. Und erst wenn wir so Jesus-Natur uns angeeignet haben, das ist dieses Image. Das ist dieses Image, was Gott uns schenken möchte. Der Weg dem Lamme nach. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie verwandelt Gott meine alte Natur in eine neue Kreatur? Wie erlöst er mich von dem Bösen? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Gott erlöst dich von den Bösen durch die Bösen. Durch die Gauner. Durch die Verbrecher. Durch die Schlimmen. Hier im Pergamonmuseum, da ist noch die Büste ausgestellt von Sokrates. Und es ist dieses Doppelgesicht. Die Büste von Sokrates. Aber da ist eine Geschichte da dran. Das erzähle ich immer, wenn ich die Leute durch Pergamonmuseum führe. Erzähle ich. Und dann, da steht jemand mit der Büste von Sokrates. Und da steht vorne in Athen ein Gaukler und erzählt, ich kann euch genau sagen, wenn ich den Menschen angucke, was das für ein Typ ist und so weiter. Und dann sagt er, kannst du erklären von dieser Büste, was das für ein Mensch ist? Ja, das ist ein Rabiat, ein Egoist, ein was weiß ich, alles Schlimme. Der nennt so was Schlimmes und Sokrates steht daneben und so weiter und sagt, Meister, sagst du nichts? Dann, der hat nichts gesagt, lass ihn ruhig reden, sagt er, lass ihn ruhig reden. Der ist das, also der geht über Leichen, der ist voller Skrupel, der ist also gleichgültig, der ist oberflächlich und. Und dann sagt Meister, sag doch was jetzt, endlich mal. Dann sagt er, das alles wäre ich gewesen oder geblieben, wenn ich nicht Philosoph geworden wäre. Brüder und Schwester, da steckt meine Botschaft, ich deute das ein bisschen um und dann sagt, weißt du, in uns ist der alte Adam. In uns steckt der Adolf Hitler, in uns steckt der Stalin, in uns stecken die ganzen Verbrecher der Menschheitsgeschichte. In uns steckt der Teufel. Aber das alles würden wir nicht bleiben, wenn wir nicht Christen werden. Wenn wir nicht Christen werden, das verändert sich. Christus verändert uns in sein Image, in sein Bild. Und dann kann Sokrates nachher den Becher trinken und es macht ihm gar nichts aus. Nur nebenbei, Gott verändert unseren Charakter. Er nimmt uns alle Übelkeiten weg. Wir sind voller Übelkeiten. Lass uns ganz ehrlich sein. Denk nicht, ich bin ein Heiliger. Du, wenn ich das erzähle, was ein Heiliger ist. Weißt du? Wir müssen zuerst mal, damit Gott uns wiederherstellt, damit Gott uns korrigiert, damit Gott uns erneuert, wir müssen durch üble Nachrede gehen. Weißt du? Und dann, wie reagiere ich, wenn die uns beschimpfen, mit Dreck bewerfen, verleumden, verachten, verspotten? Weißt du, Jesus schwieg, als er angespuckt wurde und Speichel runterlief. Er schwieg bei dieser ganzen Nachricht. Sagst du nichts? Hörst du nicht, was die da sagen? Was du alles bist und so weiter? Obwohl, weißt du, so viele Christen, die müssen sich bewähren zuerst einmal durch diese üble Nachrede. So bekommst du dein Image, dass du Christ wirst, dass du die Lammesnatur bekommst. Unsere Reaktionen zeigen, was für ein Geist in uns wohnt. Also hör doch auf mit diesem Blödsinn da. Verstehst du? Und dann plötzlich gehen wir hoch. Wir gestochen von was weiß ich von was. Weißt du, wenn wir angefochten werden, verleumdet werden, diffamiert werden, ignoriert werden, beleidigt werden, wie reagieren wir darauf? Überleg einmal. Lass dich mal kneifen. Es zeigt sich, was Geisteskinder wir sind. Ganz schnell. Es zeigt sich. Wenn man uns beleidigt, kränkt und verletzt. Es zeigt sich. Wenn man uns nicht grüßt, wenn man an uns vorbeigeht. Wenn man uns kopiert. Wenn man uns nachmacht, uns ausnützt, uns betrügt, uns belügt. Das zeigt sich, wie ich reagiere. Stell mal vor, du wirst belogen. Nachgeäfft. Wir waren noch gar nicht so lange in Berlin. Wir sind auf dem Kudamm. Trinken irgendwas abends nach unserem Gottesdienst und gucken die Leute so ein bisschen an, wie leben die Berliner. Und da war ein Gauner oder ja, so Künstler, der hat die Leute nachgemacht, der hat sich neben die Leute hingestellt, vielleicht kennt der eine das andere, der ist mitgelaufen und genauso gemacht und genauso reagiert wie die Leute. Du, das sind manchmal fuchswild geworden. Die haben gesagt, hören Sie auf! Und dann hat er gesagt, hören Sie auf! Jetzt wusste keiner mehr, wer der Schuldige gewesen ist. Da gab es einfach Streit auf der Straße. Verstehst du? Wie manche Menschen böse werden, wenn man sie nachmacht. Wenn man sie ein bisschen nachäfft. Ja, da werden sie fuchswild. Es offenbart sich unseren Charakter. Weißt du, wenn man uns die Heiligkeit abspricht, ja, du bist gar nicht so, was du da vorgibst, verstehst du, du bist nur scheinheilig. Wenn dir dein Glauben abspricht, wenn man dir den Heiligen Geist abspricht, oder wenn man uns demütigt, wenn unser Stolz angekratzt wird, wie reagierst du? Da zeigt sich, was für ein Geist in dir wohnt. Jesus wurde sogar, stell mal vor, der Sohn des lebendigen Gottes wurde sogar der Gotteslästerung bezichtigt. Der Gotteslästerung. Aber er hat es geschluckt. Der stand da angebunden, der hat nichts gesagt, weder Mut noch mehr. Das sind die Kennzeichen eines Gottesmenschen. Dass man gar nicht reagiert auf dieses ganze Geplärr und Gebelle. So sieht der Weg des Lammes nach. So sieht die Gottseligkeit aus, ihr Lieben. Und Gott schafft dieses neue Image in uns durch Provokationen in unserer Umgebung, überall. Deshalb wundere dich nicht, wenn seltsame Dinge in deiner Umgebung passieren und die du nicht verstehst, dass du gereizt wirst. Weißt du, die ganze Zeit ist alles ruhig. Aber jetzt, wo du Gott anfängst zu dienen, Gott nachfolgen versuchst, da gehen die Nachbarn auf die Nerven, die klopfen und die unten klopfen und die, ach was weiß ich, die rauchen und die ganze Qualm steigt hoch. Verstehst du? Ich weiß, was die Kinder Gottes erleben. Ja. Du wirst beunruhigt. Verstehst du? Dann wird dir die Post geklaut aus dem Briefkasten. Ja. Dann wirst du nicht nur das, sondern auch Krankheit und Beschwernisse belastet. Gott sorgt dafür, dass das passiert. Wie reagierst du? Bleibst du ruhig? Bleibst du gelassen? Oder gehst du auf die Barrikaden? Und in dem allen, weißt du, plötzlich zeigt sich, was da rauskommt. Die Bibel sagt nicht, was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was zum Mund rauskommt. Verstehst du, diese ganzen Worte und Sprachen und Begriffe? Ich habe euch die Geschichte erzählt von Samuel Fuhrer, einem Evangelisten aus der Schweiz, der hat das bei uns in der Gemeinde einmal erzählt. Weißt du, da, er sagte, weißt du, mich stören diese ganzen heiligen Schreier, diese ganzen Halleluja-Rufer und Preis dem Herrn-Rufer und Lob und Dank-Rufer. Das stören mich so massiv, diese Verrückten. Und dann sagte ich, ich habe etwas erlebt, das werde ich nie vergessen. Und ich hatte bei uns in der Gemeinde so erzählt, wir waren ja Pfingstler und der war so halber Pfingstler. Verstehst du? Aber in aller Liebe, Gott liebt alle Menschen, Pfingstler und nicht Pfingstler. Und dann erzählte er diese Geschichte bei uns in der Evangelisation. Und dann sagte, und dann kam eine Schwester, es war Gemeindestunde, gab es Kaffee und Kuchen, da wurde Kuchen ausgegeben und Kaffee ausgeschenkt. Und da ist eine Schwester, junge Schwester, die, weißt du, da war die eine Schwester, Halleluja, preis dem Herrn, wunderbarer Kuchen, Halleluja, preis dem Herrn, ja, wunderbarer Kaffee und so weiter. Immer Halleluja, preis dem Herrn. Das ging doch dem Prediger dort auf die Nerven, dieses Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Oh, er hat nur gebetet, lieber Gott, lass was passieren, dass die Frau einfach aufhört zu schreien, Halleluja, Lob und Dank und preis dem Herrn. Und dann passiert Folgendes, dann schenkt die Schwester, eine jüngere Schwester, schenkt der Schwester Kaffee ein und verschüttet es. Und gerade auf ihr Kleid. Und dann sagt, kannst nicht aufpassen auf mein Kleid. Dann sagt der Samuel Fuhrer, dann sagt er, das fuhr aus mir raus. Halleluja, ein Fleck im Kleid. Verstehst du, da passiert es, ein Fleck im Kleid. Da solltest du Halleluja schreien. Aber da siehst du, was da rauskommt. Sobald alles gut geht, sobald die Finanzen stimmen, sobald du kerngesund bist und alle Zähne im Mund hast und was weiß ich noch alles und alles noch siehst und verstehst, dann kannst du sagen, Halleluja, preise mein, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, da schrei Halleluja. Herr, wir fehlen 11 Zähne. Wir fehlen, was weiß ich, finde meine Brille nicht mehr oder meine Kontaktlinsen. Gott segne dich. Auch Christen. Und lass mich ganz ehrlich sein, auch Christen, auch ich und du auch wahrscheinlich. Wir Christen haben manchmal böse Gedanken in uns und diese müssen raus. Wir müssen diese negativen Gedanken, die manchmal in uns drinsteckt, ja, ich bin schon drüber hinweg. So viele Leute haben mir schon erzählt, dass sie drüber hinweg sind. Aber lass mal was passieren. Da sind sie noch voll drin. Sind sie noch voll drin? Bei der Erlösung, weißt du, da ist unser Geist wiedergeboren. Aber noch nicht unsere Zunge. Da ist unsere Seele noch nicht wiedergeboren. Da ist noch unser Herz noch nicht gereinigt und geputzt. Unsere Gedanken. Weißt du, deshalb müssen wir, wie Römer Kapitel 12 sagt, jeden Tag uns erneuern, verbessern, korrigieren. an dem neuen Menschen wieder anpassen, meine Gedanken, meine Seele, meine Gefühle, meine Wünsche. Weißt du, wie oft, und ich kenne Christen, brauche mir nichts erzählen. Da hat jemand mir erzählt, ich bete, dass die Schwester sowieso nicht mehr kommt in den Gottesdienst, oder der Bruder. Ich bete, dass sie nicht mehr kommt. Du solltest beten, dass du ein Liebe für den Bruder, für die Schwester bekommst, dass sie erst recht kommt. Und wenn sie kommt, umarmen und küssen kannst. Aber nicht rausbeten. Weißt du, manche wundern sich, warum im Reich Gottes bergab geht. Da beten viel zu viel um raus, dass die Leute rausgebetet werden. Aber genau das ist, Gott stellt jemand so an deine Seite, der komisch ist. Der noch komischer ist, als du bist. Ja. Weißt du, Gott hat Grobschmiede. Und diese Grobschmiede, die hämmern, die schlagen darauf ein. In aller Liebe. Jesus sagt, was im Herzen drin ist, das kommt alles raus. Das muss raus. Das muss offenbar werden. Und deine Sprache verrät es. Kannst nicht aufpassen. Ein Fleck im Kleid. Als Jesus versucht wurde, verspottet wurde, sein Herz war rein. Er hat nicht widersprochen. Er ließ den Leuten recht sein. Sogar als der am Kreuz hängt und verspottet wird und so weiter. Er hat geschwiegen. Er hat nicht gesagt, du hast Recht oder Unrecht. Bis er selber sagt, also wir bekommen das, was wir verdienen. Aber der leidet unschuldig. Der Teufel konnte nichts an Jesus finden, heißt es. Das ist nämlich das göttliche Image. Der Teufel konnte nichts an Jesus finden. Er konnte ihn nicht beschmutzen. So wie, er hat ihn mit Speichel verdreckt, angespuckt, beschuldigt, angeklagt. Aber konnte nichts an ihn finden. Weißt du, und deshalb erlaubt Gott, dass bei uns Dinge passieren in unserem Leben, dass der Teufel auch bei uns am Schluss von unserem Leben nichts mehr finden kann. Das ist so wichtig. Aber der Heilige Geist macht es uns bewusst, was noch da ist, wie viel da noch drin ist, bis wir verwandelt werden ganz in sein Bild. Und zur Reife gibt es keine Abkürzung, meine Lieben. Zu der göttlichen Reife gibt es keine Abkürzung. Du kannst nicht einfach was überspringen. Reife kannst du nicht im Kaufland hier nebenan kaufen oder in einem Supermarkt. Reife ist an eine Person gebunden, da musst du durch. Weißt du, das ist ein Zustand, ein Lebensstil. Und wenn du mit Jesus lebst, da ändert sich alles in deinem Leben drumherum. Und es muss sich deinem neuen Leben anpassen. Und jeder Mensch braucht was anderes. Jeder Mensch braucht Anerkennung. Ich will nur ein paar Wahrheiten sagen, was wichtig ist. Weißt du, nicht Geschimpf. Die Schwaben sagen, wenn man nicht schimpft, dann bist du gut, wenn man nichts dagegen sagt. Und so weiter. Weißt du, aber jeder Mensch möchte gelobt werden, anerkannt werden. Und viele denken, das ist nötig, da wird er stolz und eingebildet. Aber diene, ermutige Menschen, lobe die Menschen, unterstütze die Menschen, wo du nur kannst, wohlwollen. Lass nicht zu, dass andere jemanden schlecht machen in deiner Gegenwart und sagen, hör mal auf, halt's Maul, Entschuldigung, sei still. Jesus sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Pass auf, du lebst ganz gefährlich, wenn du andere richtest, andere verdammst. Das wird dich treffen, dieser Bumerang. Und alle Menschen haben Fehler. Und ich habe eines gelernt in meinem Dienst, in meinem Leben, ganz persönlich, nicht nur in meinem Dienst, mein Dienst ist ja nicht so wichtig, aber mein persönliches Leben. Einfach ignoriere die Fehler der Menschen. Ignoriere sie einfach, lass sie stehen. Die müssen selber verantworten, ihre Dummheiten. Sei nicht schadenfroh, wenn andere in Not geraten. Bete lieber dafür. Wenn sie fallen, wenn sie versagen, wenn sie schwach werden, dann es geschieht recht, hätte er besser aufgepasst, wäre öfters in Versammlung gekommen. Vergiss es. Du kannst 10-mal in Versammlung kommen und es passiert trotzdem. Sei nicht schadenfroh. Nütze ihre Schwäche nicht aus. Schlachte sie nicht aus. Hilf ihnen mit einem sanftmütigen Geist, sagt die Bibel. Hilf ihnen zurecht. Richte sie wieder auf. Lies 1. Korinther 13, was da drin steht. Weißt du, die meisten Christen lesen Psalm 23, aber lies mal 1. Korinther 13. Da steht noch viel mehr drin als in Psalm 23. Der Auferstandene. Weißt du, Jesus hat einen neuen verklärten Körper gehabt, aber was er behalten hat, die Wunden, er hat gelitten an den Wunden, an den Nägelmale. Der hat gelitten, weiter. Das haben ihm nicht wehgetan, aber der hat diese Mahlzeichen behalten. Und damit ist er in den Himmel aufgenommen worden. Und damit segnet er seine Jünger. An dem, was Jesus litt, hat er Gutes getan und gesagt, du, ich liebe euch. Und da waren diese Löcher hier. Und sobald Jesus in dein Leben kommt und der Herr deines Lebens wird, weißt du, da ist ein Lotsen daneben und er sagt, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Lass es, überlass es Gott. Richte nicht. Denk nicht Negatives. Schon an dieses Denken, es geschieht ihm recht. Oder ihr. Schon allein dieses bringt Fluch auf dein Leben. Bringt Fluch auf dein Leben. So, du bist ein neuer Mensch, ein anderer Mensch. Weißt du, wenn der wüsste, wer diese Frau da unten ist, das ist eine Hure. Eine Ehebrecherin. Aber was hat Jesus von dieser Maria Magdalena gesagt? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Weißt du, Jesus hat die Zöllner, die Versager angenommen, zu seinen Jüngern gemacht. Einfach ungelehrte Leute, die wurden zu Lehrern des Wortes Gottes. Einfache Leute. Menschen bekamen bei ihm Vergebung, bekamen ein neues Profil. Wer zu Jesus kommt, ihn in seinem Leben aufnimmt, der macht ihn zum Herrn seines Lebens. Überlege einmal, was das heißt. Nicht nur Herr, 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 ich brauche wieder was. Das, ich brauche das oder ich brauche jenes. Nein, Herr, Herr, Herr. Jesus sagt, die kommen nicht in den Himmel. Diese ganzen Herr, 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 Beller. Die kommen nicht in den Himmel, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und nicht nur Herr, 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 Herr. Verstehst du, ein Gack kann da wie die Hühner. Tut mir leid. Ich spotte. Weil diese Christen sind Versager. Immer Herr, 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 Herr. Du solltest vielmehr zu dir selber kommen und sagen, Herr, was soll ich tun? Was willst du mir sagen? Was willst du mir erklären? Zuerst müssen die ganzen Altlasten entsorgt werden. Das ist das Wichtigste. Und erst dann gibt Gott dir eine zweite Chance. Die meisten Christen haben ein verzerrtes Gottesbild aus dem Mittelalter oder der katholischen Kirche irgendwo. Weißt du, wo man oben Geld im Kasten reinschmeißt und unten kommt die Ware, wie beim Zigarettenautomaten. Gott ist kein Zigarettenautomat, wo du das Geld reinschmeißt und die Seele in den Himmel springt. Gott ist ein barmherziger, gnädiger Gott. Ein Gott der Liebe. Er will, dass du ihn liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist dieses Image, das Gott uns schenken möchte. Und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und Gott will, dass du ein gutes Bild von dir selber hast. Nicht nur von Gott. Von Gott hast du vielleicht ein viel zu gutes Bild. Und das, was du dir von Gott vorstellst, das ist er gar nicht. Er ist immer der Daseiende Gott. Immer in der Situation, in der du drin steckst, ist er der Daseiende Gott. Und viele Leute haben ein ganz falsches Bild. Du solltest anfangen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Was es auch immer ist. Gott will dich zu seinem Bilde machen, in seinem Bild, nach seinem Bild, so wie es in der Bibel auch heißt, bei der Schöpfungsgeschichte. Gott hat keine Engel geschaffen. Davon hat er genug. Der Himmel wimmelt nur davon. Gott hat die Menschen nicht als Engel geschaffen. Weißt du, die Engel sind geschlechtslos. Die Engel haben Flügel. Die Engel sind willenlos. Das sind alles Engel. Aber das bist du alles nicht. Gott hat dich als Mann oder Frau geschaffen, volle im Geschlecht. Du bist das, was du bist. Und Gott hat dir keine Flügel wachsen lassen. Wir haben, als wir in Stuttgart wohnten, bei uns spielte auf dem Balkon, da kam immer zu uns ein Junge rüber von oben. Die Frau war Religionslehrerin. Und dann haben wir gefragt, ja, wo kommst du her? Dann sagte er, ich komme vom Himmel her. Dann haben wir gefragt, ja, wie bist du runtergekommen? Ja, damals habe ich Flügel gehabt. Und ich sagte, wo sind deine Flügel? Die sind mir abgeschraubt worden, da die Mama dem Schrank die Flügel. Kinder-Evangelium. Verstehst du? Und ja, aber Gott hat uns nicht geschaffen mit Flügeln. Du bist kein beflügeltes Wesen. In aller Liebe. Gott ist kein Engel. Heilige sind keine Engel. Jesus war kein Engel. Auch wenn die Jehovas Zeugen behaupten, der Engel des Herrn, das war Jesus. Nein. Jesus hat mit den Engeln keine Verwandtschaft. Der Teufel ist ein gefallener Engel und Jesus wollte auch nie mit dem Teufel identisch sein. So,
Die Teufel sind auf die Erde geworfen. Lies mal die ganze Bibel, studier mal in diese Richtung. Wir haben mit Engeln als Kinder Gottes nichts zu tun. Und die Engel sind nur dienstbare Geister, ausgesandt dem Heiligen zu dienen, wenn es nötig ist, wenn alles versagt. Wir haben Blut und Fleisch. Blut und Fleisch. Das hat Jesus auch gehabt. Wir haben Blut und deshalb haben wir auch Zugang zum Blut Jesu Christi, nur nebenbei. Engel können nicht sein. Verstehst du, dass sie Blut haben? Die Engel gelüstet zu sehen, die Erlösung der Kinder Gottes. Das sind die Engel. Und wir sind nicht im Bild eines Engels geschaffen. Die Engel haben das Gesetz gebracht und bevor die Erde das Gesetz erreichte, wurde schon zertrümmert. Weil kein Mensch die Gesetze halten kann. Unser Prototyp ist Jesus Christus. Er ist das Original Gottes. Gott schuf den Menschen als sein Bild oder Abbild, ihm ähnlich, 1. Mose 1, Vers 26. Gott, der Allmächtige, der Unsichtbare, der Unbegreifliche, der Unergründbare, der hat den Menschen geschaffen nach seinem Abbild. Eigentlich siehst du gar nicht, was du wirklich bist. Wenn ich dich heute angucke, ich denke, das bist du so und so, so heißt du, hast den Namen, aber eigentlich bist du ganz was anderes. Deine Natur ist was anderes, dein Wesen ist was anderes. Du hast etwas Göttliches in dir und kannst gar nicht fassen. Wir haben Menschen und Gott in uns. Wir sind von Gott zubereitet. Und Gottes Geist und Gottes Leben. Wir haben seine Ähnlichkeit. Und wir haben seine Tugenden. Und wir reflektieren Gott. Und das ist das Schöne dabei. Ich darf Gott reflektieren. Und jeder Mensch ist ein Stück von Gott in aller Liebe. Jeder Mensch, auch wenn der nicht bekehrt ist, der Hindu, der Moslem, der Buddhist, der Kommunist, der Atheist, jeder Mensch hat etwas von Gott, das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Der kann schimpfen, so viel er will, er kann Gott nicht aufgeben, nicht vor Gott kapitulieren. Du hast nur ein Dasein, nur dann, dass du da bist, dass du hier bist, so wie Gott, einfach, dass du hier bist. Dass du hier bist. Und ich bin hier, weil Gott es will, weil es Gottes Wille ist. Und dass Gott hat einen Plan für mein Leben und deshalb, ich darf hier mich für ihn realisieren, verwirklichen, umsetzen. Ich habe eine Daseinsberechtigung, eine Existenzberechtigung. Ohne Jesus, hat jemand einmal gesagt, hat der Mensch für Gott keine Verwendung. Ohne Jesus hat der Mensch ohne Gott keine Verwendung. Ohne den Heiligen Geist hat er für Gott keine Verwendung, keinen Nutzen für die Ewigkeit. Und deshalb, was bringt es, wenn der gottlose Menschen in den Himmel kommt, wenn er gerettet wird oder nicht gerettet wird, was bringt das? Was sollen die Ungläubigen im Himmel anfangen? Denk drüber nach. Der Gottlose ist von Gott ausgesehen nur Luft. Die Gottlosen sind wie Spreu im Wind, heißt es in der Bibel, wie Stroh. Und der Sturmwind führt sie weg. Der Gottlose hat keine Zukunft, aber der Gottesfürchtige. Deshalb, dein Image ist zu sein Kind Gottes. So wie Gott es will, wie Gott es geplant hat, wie Gott es vorgesehen hat, egal wie populär oder unpopulär du hier bist. Weißt du, das ist vollkommen egal, was die Menschen von dir denken. Vergiss die Menschen, vergiss die Menschen. In Gott bist du etwas oder gar nichts. In Malachi Kapitel 3, Vers 18 noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Ihr werdet am Ende eurer Reise, eures Dienstes, eures Lebens, ihr werdet am Ende sehen, nicht jetzt am Anfang, am Ende sehen, was es für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Dem, der Gott nicht dient. Es wird ein Unterschied sein, was Gottesdienst ist. Ich habe euch neulich gesagt, weißt du, die meisten sagen, Gottesdienst, wo der liebe Gott runterkommt und uns dient, uns bedient, uns Kaffee einschenkt, Kuchen teilt und so weiter. Das ist, viele stellen sich Gottesdienst ganz was Falsches vor. Weißt du, Gott möchte an uns dienen, uns zurüsten, durch seinen Heiligen Geist, für seine Herrlichkeit, dass wir ihm begegnen. So. Jesus sagt einmal, wer mich aufnimmt, der nimmt euch auf. Und da beginnt schon vieles in unserem geistlichen Leben. Dein Image. Wie nimmst du deinen Bruder, deine Schwester auf? Also, ich habe mit ihnen nichts zu tun. Ich will mit ihnen nichts zu tun. Weißt du, die sind Luft für mich. Weißt du, was du da sagst? Dann ist Gott für dich auch Luft. In aller Liebe. In aller Liebe. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan oder angetan habt, das habt ihr mir angetan. Denkt drüber nach. Seid nicht so religiös. zu fromm, zu scheinheilig. Weißt du, so wie du die wahren Gläubigen, ich meine nicht die Weltmenschen, wie du die wahren Gläubigen behandelst, so behandelst du Gott. Denn du bist ein Repräsentant Gottes. Und ich sage euch eines, könnt ihr von mir denken, was ihr wollt. Und bevor ich einen Engel grüße und einem wahren Kind Gottes begegne, ich werde dem Kind Gottes zuerst grüßen, zuerst küssen und dann, wenn ich noch Zeit habe, noch für den Engel mich abgeben. Weil Engel sind mir nicht wichtig. Aber das Kind Gottes, der Erlöste, der Wiedergeborene, mein Bruder, meine Schwester. Wenn du richtig mit Gott wandelst, bist du ein Heiliger, ein König und ein Priester. Und behandle deinen Bruder, deine Schwester in Christus wie ein Stück Jesus. Da sind drei Mönche in einem Kloster, irgendwo oben in Sibirien, in Russland. Und die sagen jetzt, wir müssen bald unser Kloster zumachen. Wir haben keine Nachfolger, keine Jugend und so weiter. Das Ding läuft nicht. Dann wissen sie von einem weisen Mann, einem Menschen, der also mit Gott Kontakt hat und mit Gott redet und von Gott Offenbarung hat. Und dann geht er hin und sagt, wir schicken einen dorthin, um mal zu erkundigen, was machen wir mit dem Kloster? Sollen wir unser Kloster dicht machen oder wie und was? Dann geht er zu diesem Weisen hin und befragt den Weisen. Und der Weise sagt, macht den Kloster nicht zu. Denn einer unter euch ist ein Messias. Da geht er nach Hause, erzählt seinen zwei anderen Brüdern, was der weise Mann gesagt hat. Einer unter uns ist ein Messias. Jetzt haben sie einander wie Heilige, wie Messias behandelt. Denn keiner wusste, wer ist jetzt der Messias unter ihnen, von den drei. Du, und dann kam ein Gerücht auf, unter den dreien ist ein Messias. Die Leute haben sich rumgesprochen im Land und so weiter. Immer mehr Leute pilgerten dort zu diesem Kloster. Das Kloster wuchs und wuchs und wuchs. Und die haben sich so lieb gehabt, diese drei. Denn einer von uns ist ein Messias. Aber keiner weiß, wer es ist. Und genau das ist, wie der Herr das Reich Gottes baut. Einer von euch ist ein Messias. Und wenn wir so anfangen, uns einander zu dienen, einander zu lieben, einander zu tragen, einer von uns ist ein Messias. Überleg einmal, die Liebe ist es, was Wachstum und Gedeihen der Gemeinde Jesu gibt. So, deshalb ist das Größte, versündige dich nicht an den Messias unter diesen drei. Einer von euch ist ein Messias. Du wirst überrascht sein. So viele Christen haben keine Ahnung von Gemeinde Jesu, deshalb sind sie krank. Weil sie gar keine Ahnung vom Gemeinde, vom Leib Jesu Christi haben. Der Leib Jesu ist heilig, ist vollkommen. Die gehen zum Abendmahl, schlürfen das Abendmahl und so weiter und denken, das ist eine fromme Schluckimpfung. Aber das ist viel mehr als das. Es ist der Leib des Herrn. Und wer unwürdig zum Tisch des Herrn geht, heißt es in der Bibel. Und lies 1. Korinther 11. Da sind krank, manche sind schwach geworden und viele sind schon vorzeitig gestorben. Wenn du merkst, du der Gemeinde Jesus was Heiliges, dann gebrauche kein böses Wort gegen deinen Bruder, deine Schwester. Dann benutze kein Schimpfwort. Gebrauche keinen Tiernamen für ihn. Oder eine Fäkalsprache. Was das alles ist, verstehst du? Denk drüber nach. Wer Jesus liebt, der dient Gott. Und es ist ein Unterschied zwischen dem, der mir dient und mir nicht dient. Jeder von uns ist ein Botschafter Gottes, ein Messias. Verstehst du? Ein Messias. Wer ist das? Keiner weiß es. Gott sagt, nicht erster König, sondern Psalm 105, Vers 15, tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Das meint nicht nur den Pastor, weil manche Pastoren schützen sich da und sagen, taste den Gesalbten nicht an, kritisiere ihn nicht. Verstehst? Auch die Gesalbten machen Fehler, in aller Liebe. Auch die Pastoren machen Fehler, mehr als du denkst. Aber was sagt die Bibelstelle? Weißt du, ist es besser, wenn du verschiedene Übersetzungen liest und ich nehme noch eine modernere Übersetzung dazu. Hände weg von meinen berufenen Dienern. Krümmt meinen Propheten kein Haar. Weißt du, leider sind nicht alle berufen, Gott zu dienen, aber jeder ist berufen, also das Predigt und so weiter, aber jeder ist berufen, Gott zu dienen. Und es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der mir dient und nicht dient. Leider gehen viele nicht den Weg Gottes. Aber das ist egal. Du musst nicht die anderen kritisieren. Nicht alle sind auserwählt. Viele bilden sich ein. Das tut dem Gesalbten Gottes nicht, rühre den Augapfel des Herrn nicht an. Erwählte sind ganz anders. Soll ich sagen, was wir Erwählten Gottes sind? Die sind keine möchtegerne Apostel oder Propheten oder Wahrsager oder Weissager oder Weibsager oder was auch immer. Eine andere Übersetzung sagt zu dieser Stelle, vergreift euch nicht an denen, die ich mir erwählt habe. Einer von euch ist ein Messias. Vergreift euch nicht an dem, den ich erwählt habe. Untersteht euch, meinen Propheten etwas Böses anzutun. Menschen, die unter Gott stehen, sind anders als die falschen Propheten. Habe ich gesagt, die schlucken alles, die schweigen, die regen sich nicht auf, die fahren nicht gleich hoch. Und die sagen, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Endlich mal was passiert, dass ich meine Sau rauslassen kann. Ja, Entschuldigung, aber so ist es. Endlich, wo der Herr mir zeigt, wo bei mir Dinge nicht aufgearbeitet sind, dass ich nur noch bei guten Dingen Halleluja schreie. Siehe, Elia, Gott selbst ist der Herr. Weißt du, Elia heißt es, Gott ist sein Herr. Gott ist sein Herr. Und er steht unter dem Willen Gottes. Und weißt du, und der Diener Gottes, der Gott dient, der steht unter dem Herrn, egal was passiert oder wie das passiert. Er sagt, danke Herr. Er nimmt alles aus der Hand Gottes, preist den Herrn. Ist egal, ob er angenommen wird oder abgelehnt wird. Er geht seinen Weg. Weißt du, der Gott, der mit Feuer antwortet. Die meisten Leute denken, dass er plötzlich blitzt und hagelt. Oder was weiß ich, der mit Feuer antwortet. Weißt du, was es bedeutet? Mit Kraft und Energie antwortet. Und Stärke antwortet. Das ist Feuer. Und Gott ist ein verzehrend Feuer. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was verzehrend Feuer ist? Ganz schnell. Wenn ich hier die Wand male, da kaufe ich mir einen Kübel Farbe. Und dann vermale ich diese Farbe. Das heißt, ich verziere die Farbe aus dem Eimer und bringe es an die Wand und, ja, und schmücke das Haus oder die Wohnung. Das ist Verzehren. Wird eingesetzt in Arbeit, wird umgesetzt. Er verzehrt sich für Gott. Ist ein verzehrend Feuer. Herr, ich habe genug geeifert für dich. Gott gibt dir ein neues Image, eine neue Art, ein neues Wesen, eine neue Natur. Weißt du, und wenn er das gibt, dann bist du in dieser Welt nichts mehr wert. Das ist furchtbar. Wir denken, wir sind noch was Wichtiges. Auf uns muss die Welt zählen. Oder am deutschen Wesen muss die Welt genesen. Nein, wir sind gar nichts. Wir sind der letzte Dreck. So heißt es in der Bibel. Was ist der Gläubige? Der wird geachtet, was wollen diese Betbrüder, diese Betschwestern? Dein Leben geht nach ganz anderen Vorzeichen, funktioniert nach ganz anderen Vorgaben. Du lebst in einer ganz anderen Ebene. In einer ganz anderen Dimension, in der vierten Dimension des Jenseits, den Himmel vor Gott, in der Gegenwart Gottes, dass du sagen kannst, so wie Paulus einmal sagt, ich lebe, doch nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis des neuen Wesens, des Image Christus. Mit unserer Jugend haben wir eine Aktion mal gemacht, später wurde sogar fast vermarktet, da haben wir so Armbänder gedruckt, und so weiter, unseren jungen Christen Mut zu machen in der Jesus People Bewegung. Was? Da stand drauf, das weiß ich nicht, selber nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall übersetzt, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun, wenn du geärgert wirst? Wenn du gemobbt wirst? Wenn du verspottet wirst? Was würde Jesus tun? Verstehst du, was würde Jesus tun? Und deshalb schreibt ihr irgendwo so auf der Handfläche, was würde Jesus tun? Muss nicht tätowieren, das geht nachher nicht mehr raus. Aber mit einem Kugelschreiber, mit wasserfestem Schreiber, was würde Jesus tun? Wenn du geärgert wirst, wenn du gekitzelt wirst, wenn du provoziert wirst, was würde Jesus tun? Und wenn du das göttliche Image hast, die Gottseligkeit in dir hast, dann wirst du dich so verhalten, was Jesus machen würde. Er würde nicht einfach sich angeben, stolz sein und protzen und was weiß ich. So, er würde andere nicht demütigen und andere beleidigen. Das würde Jesus nicht tun. Was würde Jesus tun? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus vermittelt hast. Und die Botschaft ist Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und dein Wort sagt, und du sagst Jesus selber, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Der wird wissen, was der wahre Wille Gottes ist. Halleluja. Vater, segne alle meine Geschwister und Bring sie alle in dein Reich. Bring sie alle in dein Reich. Forme und präge sie. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Halleluja, Halleluja. Amen.